Ja, guten Morgen. Ja, das Thema, das Christian eingeteilt hat, ist Jesus nachfolgen, Freude, Liebe, Frieden. Und der Text ist Johannes 16. Wir machen also weiter, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben, in den Abschiedsreden Jesu. Und heute der letzte Teil seiner Abschiedsrede, ehe dann sein hohepriesterliches Gebet kommt. Eine Bibelübersetzerin in Afrika hat den ersten Abschnitt aus der Bibel übersetzt gehabt und hat ihn im Gottesdienst vorgelesen und war gespannt, wie die Leute reagieren. Die Leute haben überhaupt nicht reagiert. Saßen da wie die Ölgötzen, haben ins Leere geschaut. Hat sie gesagt, habt ihr den Text nicht verstanden? Sie haben sie noch unverständlicher angeschaut. Wieso verstanden? Sie waren nicht gewohnt, dass man den Text verstehen muss, denn bisher wurde der Text immer in einer Fremdsprache vorgelesen, die sie nicht verstanden haben. Und das war einfach so. Man geht in die Kirche, man setzt sich rein, hört sich irgendwas an, was man nicht versteht. War ja bei uns auch jahrhundertelang so, dass alles auf Lateinisch gewesen ist. Und von daher gesehen haben sie überhaupt nicht mitgekriegt, dass es jetzt plötzlich in ihrer Muttersprache ist. Ja, das ist der Unterschied zwischen Religion und dem Wort Gottes. Religion muss man nicht verstehen. Da kann man einfach hingehen und mitmachen und seine Stunde absitzen und seine 10 Cent reinschmeißen in die Kollekte und dann hat man seine Pflicht wieder erledigt. Aber Wort Gottes muss man verstehen. Das macht ja Jesus auch in dem Gleichnis, das wir hier bildhaft haben, deutlich, wo er sagt, dass zuerst der Same auf den Weg gefallen ist und die Vögel kommen und fressen es und dann erklärt er das, was das für Menschen sind. Und das sind eben die, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, aber nicht verstehen. Und umgekehrt dann der Same, der auf den guten Boden fällt. Das sind die Menschen, die die Botschaft hören und verstehen. Es ist also ganz entscheidend, dass wir es verstehen, das Wort Gottes verstehen. Deswegen hat Gott den Philippus zum Beispiel auf die Straße nach Gaza geschickt, weil dort ein Mann aus Äthiopien war, der die Jesaja-Rolle gelesen hat. Und Philippus kam dazu, damals hat man halblaut gelesen, und dann hört er, dass er eben aus Jesaja liest. Und dann fragt er ihn diese entscheidende Frage, verstehst du, was du liest? Und er sagt, wie sollte ich das können, wenn es mir niemand erklärt? So ging es den Jüngern. In unserem heutigen Text finden wir zuerst also ihre Verständnislosigkeit in der Verse 16 bis 19. Und da lesen wir, da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er uns zu uns sagt? Und in Vers 18 wiederholen sie das nochmal. Und sie verstehen nicht und sie reden untereinander und diskutieren und tauschen ihre Unwissenheit aus. Das passiert ja in manchen Hauskreisen auch, dass alle zusammenkommen und nur ihre Unwissenheit austauschen. Aber da muss man eben fragen. Und zwar nicht so wie der kleine Bub, der mit seinem Vater in der Stadt spazieren gegangen ist und der sagte, du Papa, wie hoch ist der Turm? Und der Papa sagt, weiß ich nicht, mein Sohn. Und kommen sie ein Stück weiter und sagt, du Papa, wie lang ist diese Brücke? Und sagt, weiß ich nicht, mein Sohn. Und wie heißt diese Kirche? Weiß ich nicht, mein Sohn. Sagt er, Papa, stört es dich, wenn ich dich so viel frage? Na, sagt er, natürlich nicht. Wie sollst du denn was lernen, wenn du nicht fragst? Also die Jünger haben sich nicht getraut zu fragen, aber Jesus hat das ja gemerkt und ist dann darauf eingegangen. Aber was haben sie denn nicht verstanden? Nun, Jesus sagte, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und diese kleine Weile kommt in diesen vier Versen 7-mal vor. 7-mal wird hier erwähnt. Noch eine kleine Weile und abermals eine kleine Weile. Und das war nicht das erste Mal. Am Anfang seiner Abschiedsreden in Kapitel 13 hat er das schon mal gesagt. Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Aber das hat sie damals entweder noch nicht genug verwirrt oder zumindest lesen wir nichts, dass sie fragen. Aber jetzt eine kleine Weile und nochmal eine kleine Weile, das hat sie verwirrt. Nun, es war eben wirklich eine kleine Weile, denn die erste kleine Weile war weniger als 24 Stunden und die zweite kleine Weile war weniger als 44 Stunden. Denn Jesus redete von seiner Kreuzigung, wo sie ihn dann nicht mehr sehen werden, wenn er im Grab ist, und dann, wenn sie ihn wiedersehen werden, bei der Auferstehung. Zugegeben, manchmal in der Bibel ist eine kleine Weile nicht ganz so klein. Wir lesen das später nochmal im Hebräerbrief. Dann steht dort, standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Hier ist offensichtlich von der Wiederkunft Jesu die Rede. Und da sagt er, das ist auch nur eine kleine Weile. In Gottes Augen, in Gottes Zeitplan ist es nur eine kleine Weile. Aber da werden wir dann aufgefordert, standhaft auszuharren. So, wenn Jesus zu den Jüngern sagt, eine kleine Weile, dann redet er von seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Das ist für uns rückblickend leicht zu verstehen, was er hier meint. Aber zugegeben, es gibt andere Stellen, die nicht so leicht zu verstehen sind. Und es tröstet mich immer, dass selbst der Apostel Petrus Probleme hatte mit dem Wort Gottes. Und er dann über seinen Kollegen, den Apostel Paulus, sagt, dass eben in seinen Briefen einiges schwer zu verstehen ist, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Es gibt also Stellen, die schwer zu verstehen sind. Das ist so. Und dafür hat Gott Lehrer gegeben, sagt Paulus im Epheserbrief, dass er eben Apostel und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer eingesetzt hat, damit wir mehr und mehr vom Wort Gottes lernen. Aber leider, die Bibel warnt an vielen Stellen, dass es natürlich auch falsche Lehrer gibt und ja, manche hören das ganz gern. In der Endzeit, sagt Paulus in seinem letzten Brief, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Ich denke, das ist eine sehr gute Beschreibung unserer Zeit ist, wo es viele solche Lehrer gibt, die dann viel Zulauf haben, weil sie das sagen, was die Leute hören möchten. Wenn man von Sünde und Buße und Umkehr redet und Dinge beim Namen nennt, das ist also nicht sehr beliebt. Jesus sagt also eine kleine Weile, ihr werdet mich nicht mehr sehen, und nochmal eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Und diese zwei kurzen Zeiten beschreibt er dann im nächsten Abschnitt, was dort genau passiert. Da sagt er, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Also erst die Trauer nach seiner Kreuzigung. Das finden wir zum Beispiel, als die zwei Emmaus-Jünger unterwegs sind und Jesus sich zu ihnen gesellt, aber sie ihn nicht erkennen. Und dann fragt Jesus sie, na, worüber redet ihr, diskutiert ihr? Was beschäftigt euch denn so? Und da blieben sie voller Traurigkeit stehen und erzählen dann Jesus, dass Jesus eben gekreuzigt worden ist. Ja, sie waren traurig und die Welt hat sich gefreut. Das kriegen wir ein bisschen mit, wie die Pharisäer und die Priester spotten und ja, offensichtlich sich freuen, dass sie endlich Jesus los sind. Aber das war nur eine kleine Weile und dann sehen Sie den Auferstandenen und dann lesen wir, Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Das erinnert mich an eine Geschichte von einer Kirche, wo der Pfarrer sehr liberal war und offensichtlich Jesus gar nicht selber kannte. Aber ein paar Gemeindeglieder hatten Jesus lieb und sie haben darunter gelitten. Und dann haben sie ihm eines Tages einen Zettel auf das Pult gelegt und dort stand ein Bibelvers. Als in Johannes 12 die Griechen zu Philippus kommen, dann haben sie eine Bitte. Dann sagen sie, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Und das haben sie ihm hingelegt. Und der Vers hat ihn so getroffen, dass er darüber nachgedacht hat und ist zum Glauben gekommen und hat angefangen, Jesus zu predigen. Und dann haben sie ihm wieder einen Vers hingelegt, nämlich den wir gerade gelesen haben. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Ja, darum geht es in der Verkündigung, dass wir den Herrn sehen und ihn kennenlernen. Nun, Jesus braucht dann einen Vergleich, den die Jünger nicht aus eigener Erfahrung kannten und alle Männer unter uns auch nicht. Aber trotzdem ging Jesus davon aus, dass sie es verstehen. Denn er sagt, es ist dann wie bei der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Und so sagt er, ist es jetzt auch bei euch. Jetzt seid ihr traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen, bei der Auferstehung, und dann wird euer Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Das klingt so, als wäre Nachfolge nur noch auf Rosen gebettet, alles nur noch schön, das ganze Jahr Fasching oder wie es in der Werbung heißt, Hauptsache ihr habt Spaß. Aber das Bild malt uns die Bibel nicht. Petrus, der auch von dieser Freude spricht, sagt aber, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Es ist also keine Frage, dass wir in diesem Leben, bis wir in die Ewigkeit eingehen, manches Schwere durchmachen werden. Und trotzdem, sagt er, habt ihr allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Denn diese Freude, sagt Jesus, die kann niemand von euch nehmen. Und dann scheint Jesus einen Gedankensprung zu machen, das Thema zu wechseln, aber es geht in Wirklichkeit immer noch um die Freude. Und in den nächsten Versen, Vers 23, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Das klingt ja wie ein Blankoscheck. Was immer ihr bittet, egal was, Gott wird es erhören. Und es gibt wieder eben Irrlehrer, die das tatsächlich so lehren. Man muss nur genug Glauben haben und name it and claim it und so weiter. Aber das kann gar nicht gemeint sein. Warum? Weil selbst der allmächtige Gott könnte das nicht tun, dass er jedes Gebet erhört. Denn wenn zum Beispiel in einem zwei Fußballmannschaften, in beiden Mannschaften ein Christ ist und beide beten, Herr, schenk uns heute den Sieg, dann kann Gott ihr Gebet nicht erhören. Es geht nicht, denn sie können nicht beide gewinnen. Es geht nicht. Es können so wie hier unentschieden sein, aber dann hat gar keiner gewonnen. Also es ist unmöglich, dass dieses absolut gemeint sein kann, was immer ihr betet. In diesen Abschiedsreden hat Jesus das Gebet schon ein paar Mal angesprochen. Und wenn wir das zusammenfassen, dann sehen wir, dass da mehr dahinter steckt. In Kapitel 14 sagt er, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das klingt genauso wie ein Blankoscheck, alles, was ihr bitten werdet, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und hier wird schon deutlich, was dieses alles beinhaltet. Er wird alles tun, was den Vater verherrlicht. Aber wenn es den Vater nicht verherrlicht, dann wird er es auch nicht tun. Es geht im Gebet nicht darum, dass wir bei Gott unseren Willen durchsetzen, sondern es geht darum, dass wir uns in Einklang mit seinem Willen bringen. Deswegen hat Jesus uns gesagt, wie wir beten sollen. Dass sein Name verherrlicht wird, geehrt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Wenn wir so beten, dann können wir sicher sein, dass Gott alles, was wir in diesem Rahmen bitten, tun wird. Und natürlich dürfen wir auch um andere Dinge bitten, aber die Verheißung, dass er alles tun wird, liegt eben auf die, in diesem Kontext. In Kapitel 15 greift er das Thema nochmal auf und sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitten wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Nochmal haben wir die Verbindung zur Herrlichkeit des Vaters, dass er verherrlicht wird. Und hier haben wir dann noch, dass Frucht entsteht. Und in Vers 16 sagt er das dann nochmal. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Das heißt, wir sehen, dass dieses Gebet ein anderes Ziel hat, als was wir manchmal haben. Es geht um die Verherrlichung Gottes, es geht um Frucht. Und die Bedingungen sind, dass sein Wort in uns bleibt, dass wir eben Frucht bringen und so weiter. Das dürfen wir also nicht außer Acht lassen. Und wir beten oft um Gesundheit, um Bewahrung und so weiter. Und das dürfen wir natürlich, keine Frage. Aber wenn wir die Gebete des Apostel Paulus zum Beispiel vergleichen, dann fällt auf, dass er irgendwie eine ganz andere Sicht hat. Dass ihm was ganz anderes wichtig ist. Da betet er zum Beispiel für die Kolosser, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Das ist so das Gleiche, wie Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben. Und er sagt, und er betet dafür, dass ihr erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Und dann betet er weiter und sagt, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Das betet er für die Kolosser, die er persönlich gar nicht kennt. Aber das ist ihm das Anliegen, das ist ihm das Wichtigste. Und ja, was würde Gott tun, was könnte Gott tun? Das sind Gebete, die er hört, denn das ist nach seinem Willen. Dadurch wird er verherrlicht. Wenn wir mehr anfangen würden, so zu beten, auch in unserer Gemeinde, füreinander, Herr, lass es uns erfüllt werden mit der Erkenntnis deines Willens, dass wir so ein Leben führen, dass du geehrt wirst und dass wir Früchte bringen und dass wir Gott immer besser kennenlernen. Die Bibel sagt an anderer Stelle, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Und ich denke, dass wir in letzter Zeit immer mehr auf das Gebet kommen, aus verschiedenen Seiten und Bibelstellen und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass Gott hier was tun will. Er möchte uns näher zu sich ziehen, dass wir ihn besser kennenlernen im Gebet. Dann sagt Jesus weiter in Vers 26, dann werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Denn ihr liebt mich ja und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Wie ich das Thema für diesen Text gesehen habe, Freude, Liebe, Friede, habe ich zuerst gedacht, okay, Liebe, wie hat er die da reingebracht? Aber er hat sie reingebracht, denn sie kommt tatsächlich hier vor, dass der Vater uns liebt. Ich werde jetzt aber darauf nicht weiter eingehen, aber es spielt eine Rolle im Nächsten, was dann gleich kommt, wo Jesus das Versagen der Jünger vorhersagt. Er sagt dort, oder die Jünger sagen, wir haben nun erkannt, dass du alles weißt, noch ehe wir dich fragen. Darum glauben wir dir, dass du von Gott gekommen bist. Und dann sagt Jesus, glaubt ihr wirklich? Man kann es als Frage übersetzen oder man kann es auch übersetzen, jetzt glaubt ihr. Oder jetzt glaubt ihr. Und da steckt also etwas drinnen, dass Jesus sagt, ja, okay, jetzt glaubt ihr. Aber ihr sollt wissen, die Zeit wird kommen, ja, sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch in Sicherheit bringen und mich allein lassen, was dann natürlich im Garten Gethsemane passiert ist. Aber gerade in diesem Kontext ist das so ein Trost. Gerade hat er ihnen gesagt, der Vater hat euch lieb. Obwohl völlig klar war, ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet nur auf euch selber denken. Ihr werdet mich im Stich lassen. Und trotzdem, der Vater hat euch lieb. Gott können wir nie enttäuschen, weil er nie getäuscht war. Er weiß, was wir alles tun und nicht tun werden. Und trotzdem hat er uns lieb. Und dann kommt noch das Letzte, die Versicherung des Sieges im letzten Vers, im Abschluss dieser Abschiedsreden Jesu, wo er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt besiegt. Das ist ein Versprechen, das wir leicht vergessen. Nicht das zweite, sondern das erste. Das ist auch ein Versprechen. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Das ist sicher. Es mag unterschiedlich sein, ganz verschiedene Situationen. Für den einen vielleicht schwerer als für den anderen. Aber das ist ja nie ein Trost, dass es anderen noch schlechter geht. Aber er lässt das nicht dabei bleiben, sondern er sagt, habt Mut. Warum? Ich habe die Welt besiegt. Schon wieder früher in dieser Abschiedsrede hat er das Thema aufgegriffen und sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Timo hat erst von einem Geschenk geredet. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das ist ein anderer Friede. Paulus im Philipperbrief sagt, und Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das ist ein Friede, den die Welt nicht kennt, den die Welt nicht versteht, den sie nicht begreifen kann. Wie kann man Frieden haben, wenn sein Kind stirbt, wenn andere Menschen sterben, die wir lieb haben, wenn wir Unfälle haben und im Rollstuhl sitzen, was immer es ist, wie kann man da Frieden haben? Nun, es ist eben ein Friede, der unser Verstehen übersteigt, den man nicht beschreiben kann, den man nicht erklären kann, den man erleben muss. Freude, Liebe, Frieden haben wir in diesem Text. Alle drei ahmt Satan nach. Und viele sind mit seinen Fälschungen zufrieden. Mit dem, was er als Freude anbietet oder als Liebe deklariert oder Frieden, den er uns vorgaukelt. Und das Problem ist, wenn man eben mit seinen Fälschungen zufrieden ist, ja, dann sucht man das Echte nicht. Ich denke, dass das ein Grund ist, warum in Kriegsgebieten, in armen Ländern, wo es die Leute wirklich schwer haben, warum die Gemeinde dort viel schneller wächst. Warum? Die sind nicht geblendet von den falschen Freuden, falschen Liebe, falschen Friede, den Satan ihnen vorgaukelt. Und so ist es eben ein Segen oft, wenn Gott uns etwas wegnehmen muss von diesem Falschen, damit wir entdecken, dass wir eben das Echte noch nicht haben. Er will uns das Echte schenken. Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Wie Jesus sagt, die uns niemand nehmen kann und auch keine Situation nehmen kann. Er gibt uns die Liebe, die eben wieder nicht abhängig ist davon, wie gut wir sind oder was wir geleistet haben. Liebe, die wir uns nicht verdienen können. Und Frieden, selbst in turbulenten Zeiten, egal was um uns herum geschieht, egal was die Nachrichten melden, einen Frieden, der unser Verstehen übersteigt. Das ist das Geschenk, das Jesus uns anbietet. Freude, Liebe und Frieden. Und wie Timo gesagt hat, das müssen wir annehmen. Aber dann, wenn wir es angenommen haben, dürfen wir das erleben. Auch wenn wir Schweres durchmachen. Auch wenn die kleine Weile so lange scheint, bis Jesus wiederkommt. Er hat es uns versprochen und er wird uns durchtragen. Wir wollen zum Schluss zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du so ein realistisches Bild malst, dass du uns nicht vorgaukelst, dass wenn wir dir nachfolgen, dass dann alles leicht wird und dass du alle Probleme löst, sondern dass du uns darauf hinweist, dass wir viel Schweres durchmachen werden, dass manches passieren wird, was uns nicht gefällt, dass manches passieren wird, wo wir vielleicht sogar ins Zweifeln kommen und deine Liebe in Frage stellen, wo wir vielleicht sogar vorübergehend weglaufen. Und wir danken dir, dass deine Liebe gleich bleibt und dass du Freude schenkst, die viel tiefer geht, dass du einen Frieden gibst, der all unser Denken übersteigt. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass diese kleine Weile, die wir jetzt Schweres durchmachen, zu Ende gehen wird und dass dann das Vollkommene kommt, wenn du wiederkommst, dass wir dann Freude in alle Ewigkeit haben werden, dass wir dich dann sehen dürfen, wie du bist. Wir freuen uns auf den Tag und wir bitten, komm bald, Herr Jesus. Amen.